Willkommen zu Authentisch und erfolgreich im Vertrieb mit Claudia Freimuth. Hier geht es darum, wie Sie Ihr Verkaufs- und Vertriebsteam in die wahre Größe führen. Und hier ist Ihre Expertin für authentischen Vertrieb, Claudia Freimuth.
Herzlich willkommen zur 184. Episode des Mutmacher-Podcasts für authentischen Vertrieb. Ich freue mich sehr, dass du da bist, denn heute stelle ich dir Suraj Kakkar vor. Er ist Executive Director DACH bei Portagon, das seit 2,5 Jahren. Er liebt schlanke, produktive Prozesse, habe ich kennenlernen dürfen. Er mag KI und er liebt auch empathische Vertriebsführung. Das hat er auch einem Kapitel gewidmet in dem Buch Vertrieb im Wandel, dass es sich definitiv lohnt zu lesen. Portagon ist ein sehr besonderes Unternehmen, denn sie machen Fonds zugänglich, die nicht börsennotiert sind. Und das auch in einer digitalisierten Form, wie genau beschreibt Suraj wunderbar in der Episode. Viel Spaß. Herzlich willkommen, lieber Suraj, in meinem Mutmacher-Podcast für authentischen Vertrieb. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
Ja, vielen Dank, Claudia. Ich freue mich auch sehr, dass ich dabei sein darf und danke für die Einladung.
Und wenn ich gerade über so überlege, ich glaube, du bist der Erste, die Premiere sozusagen nach so vielen Jahren, ich war schon gar nicht mehr, 7 Jahre oder so bin ich schon dabei, Podcast aufzunehmen, der aus der Finanzbranche kommt.
Das ist eine große Ehre, diese Branche wieder hier zu vertreten, ja.
Und du machst ja nicht nur, also du bist jetzt jemand, der aus einem besonderen Bereich kommt, finde ich, weil die Gründer haben sich vor einigen Jahren was einfallen lassen, was sehr besonders ist, was nämlich nicht nur die Finanzwelt, sondern auch die Digitalisierung irgendwo so wunderschön zusammenbringt und eine neue Chance haben kreieren können, die du, also eine Art Distributionsplattform, die du aber, glaube ich, noch besser beschreiben kannst als ich. Insofern sag doch den Zuhörern und Zuschauern am besten mal in deinen Worten, was ihr so Schönes anbietet.
Also ein ganz normales, klassisches B2B-Konzept ist es. Wir helfen Finanzberatern und Vermögensverwaltern, das Thema Privatmarktprodukte in den Endkundenvertrieb zu bringen. Dazu gehört es natürlich auf unserer Seite, Privatmarktprodukte zu identifizieren, diese natürlich auf unsere Plattform zu bringen und dann mit den Finanzberatern zu verbinden. Was sind Privatmarktprodukte? Im Endeffekt sind das alle Produkte, die nicht an der Börse handelbar sind. Es gibt natürlich über 90% der Firmen auf der Welt, die irgendwie es nicht geschafft haben oder noch nicht groß genug sind, um IPO zu machen. Aktuell sogar gehört ChatGPT dazu. Das heißt, Firmen meist vor einer bestimmten Größe bewegen sich noch außerhalb der Börse und können in dem aktuellen Umfeld noch nicht so einfach investiert werden, weil die ja begrenzt nur zugänglich sind. Was wir machen, ist, dass wir diese Produkte zugänglich machen, weil es diese Firmen meistens trotzdem Kapital benötigen und dieses Kapital meist trotzdem über Fonds oder andere Finanzinstrumente einwerben. Und genau diese Finanzinstrumente holen wir dann auf unsere Plattform, ermöglichen es, dass die Finanzberater oder Vermögensverwalter oder auch Banken diese Produkte in ihr Portfolio aufnehmen und dann ihren Investoren und Kunden anbieten können, rechtlich konform. Weil diese Produkte sind natürlich auch nicht ganz risikofrei. Das heißt, da ist es natürlich wichtig, eine gewisse Beratung zu haben, einen gewissen Standard zu haben, gewisse Regularien einzuhalten. Und da hilft dann unser System, dem entsprechenden Intermediär, wie wir das nennen, alles rechtlich konform auch umzusetzen.
Und da habt ihr ja eigentlich eine Art Marktlücke gehoben, wenn man so will, oder?
Genau, also wir haben einen gewissen Trend sehr, sehr früh erkannt. Der Trend, dass genau dahin die Welt hingehen wird, dass die Menschen nicht nur sagen, ich werde jetzt nur ein bisschen Aktien und ein bisschen Anleihen machen, sondern ich werde jetzt auch mal eher in die Richtung gehen und sagen, Produkte oder Firmen, die noch nicht an der Börse sind, werden interessanter. Bisher war das so, dass nur sehr, sehr reiche Personen den Zugang zu diesen Instrumenten hatten oder halt institutionelle Investoren, also größere Versicherungen, Pensionskassen etc. Und wir haben gesehen, dass es da einen Trend gibt in Übersee, also in den USA, wo die Privatinvestoren sehr stark in diese Richtung allokiert haben, um eine gewisse Diversifizierung auch im Portfolio zu haben. Und das war für uns auch ein Grund zu sagen, okay, kann das nicht eigentlich so ein weltweites Phänomen werden, dass dann auch hier in Deutschland die Privatinvestoren immer mehr in diesem Bereich das Geld anlegen möchten? Ja, und das war eine richtige Vorhersage, sagen wir mal. In diese Richtung geht es auch gerade. Sehr viele Anbieter bieten mittlerweile auch Produkte an, ob mit oder ohne uns. Und die Privatanleger müssen in nächster Zeit einfach viel mehr diversifizieren, weil die Aktien, die Anleihen, die korrelieren aktuell zu stark miteinander, so dass man wenn es mal an der Börse wirklich mal runtergeht, dass man da das gesamte Portfolio mal schnell halbieren kann. Und das muss ein bisschen abgefedert werden durch solche Instrumente.
Okay. Und wenn ich das richtig verstanden habe, habt ihr ja zwei Zielgruppen. Einmal die, die dann in den Fonds rein investieren, einmal die, die das dann auch vertreiben. Ist das richtig formuliert?
Also wir haben auf der einen Seite, wenn man sich das vorstellt wie eine Plattform, ich vergleiche das sehr gerne mit Amazon, ja. Also wir haben zum Beispiel jemanden, der das Produkt auf unsere Plattform stellt. Das ist meistens auch der Produktinitiator. Einfach eine größere Fondsgesellschaft, die einen Fonds jetzt aufgelegt hat und sagt, okay, ich möchte gerne, dass dieser Fonds in Deutschland mehr Anklang findet oder mit mehr Vertrieben zusammenarbeitet. Diese Firma kommt dann zu uns und sagt, ich würde mich gerne listen lassen auf eurer Plattform. Das ist der eine Kunde. Der andere Kunde ist dann der Endkundenberater, der sagt, ich möchte gerne auf eurer Plattform sehen, welche Fonds und welche Produkte verfügbar sind, die ich wiederum meinen Investoren anbieten kann. Das ist der zweite Kunde. Das heißt, der zweite Kunde ist eher der Selektor. Der schaut sich an, was gibt's auf dieser Plattform, was kann ich aktuell in mein Beratungskonzept einbinden und sucht sich dann das Produkt aus. Und der andere ist sozusagen der Produktgeber.
Cool. Und da frage ich mich ja in einem Feld, was für mich natürlich etwas nebulöser ist als für dich, weil ich nicht aus dem Finanzsektor komme. Aber ich finde, letztendlich sind wir Vertriebler ja auch, also wir sind ja kreativ und gucken so, wo können wir eigentlich andocken. Aber ich sage mal so, Fondsgesellschaften ausfindig zu machen und die entsprechenden Berater auch dazu zu finden, die da Lust haben, das zu vermitteln, ist ja schon anspruchsvoll. Und wenn man jetzt mal zurückblickt, was ist denn da so der Starting Point gewesen oder was funktioniert gut, sag ich mal so. Gerade wenn man vielleicht, ich finde es ja immer schön, einfach ist ja Vertrieb zu machen, wenn es irgendwie etabliert ist, ne? Aber wenn man nochmal sich zurückspult an den Anfang, da finde ich es dann irgendwie auch besonders spannend zu gucken, so wie hat man eigentlich gestartet, weil das sind ja die oft diese Geschichten, wo, ah ja, okay, das könnte ich auch nochmal machen oder das sind so die Inspirationen auch.
Ja, es gab sehr viele Herausforderungen tatsächlich am Anfang, als wir beschlossen haben, genau das zu machen. Zum einen sind wir natürlich zu Beginn kein großer Name gewesen in dem Bereich. Das heißt, wenn wir jetzt angelsächsische Fondsunternehmen angesprochen haben, versucht haben, per Outbound-Telefonie oder E-Mails etc. zu den Terminen zu bewegen, das war unfassbar schwer. Auch die Identifizierung, also wer hat gerade überhaupt einen Fonds, der für uns interessant sein kann, war auch nicht ganz ohne, weil wir haben am Anfang natürlich einfach blind auf die Akquise gemacht und die meisten meinen, ja, letztes Jahr hatte ich einen Fonds, jetzt habe ich keinen, jetzt macht es keinen Sinn, lass uns nächstes Jahr wieder sprechen. Das heißt, wir mussten da so ein bisschen einen Prozess aufbauen. Glücklicherweise ist ja die Finanzbranche sehr gut reguliert, so dass vieles auch transparent ist. Das heißt, wir haben natürlich die BaFin-Register oder die Register der luxemburgischen Aufsicht, der CSSF. Und dann können wir in diesen Registern natürlich nachschauen, welcher Fonds ist gerade überhaupt aktiv und wirbt gerade Geld ein. Das hilft uns dann so ein bisschen gezielter im Targeting. Und wenn wir natürlich wissen, welche Fonds da sind, welche Volumina die haben, können wir auch ein bisschen abgleichen, okay, welcher ist vielleicht noch nicht so groß und hätte Interesse noch an einer zusätzlichen Vertriebspower. Das heißt, wir können dann so ein gewisses Filtering schon machen. Und daraufhin geht es dann los mit ganz normaler, oder haben wir damals gemacht, ganz normale Outbound-Akquise. Das ging über Telefonie, das ging über E-Mails, aber auch sehr, sehr viel über Events. Also bei uns In der Branche gibt es gefühlt jeden Monat irgendein wichtiges Event, wo dann auch alle dann da sind und es ist am Ende auch wie ein Klassentreffen, also alle treffen sich dann auch wieder. Und das haben wir jetzt die letzten Jahre gemacht, so dass wir uns sehr stark als Player auch dann positioniert haben, viel über Networking, viel über Bonding, und auch viel über Education. Also dadurch, dass wir den Bereich, den wir jetzt haben, auch als gewissen strategischen Punkt vorhergesehen haben und uns früh positioniert haben, konnten wir uns auch ein Wissen aneignen, was für die Fondsgesellschaften oder für die Finanzberater auch interessant sein kann. Das heißt, wir hosten dann eigene Events, wo wir dann kostenlose Education-Themen anbieten. Wir haben dann einen Speaker, dann ist einer unserer Gründer zum Beispiel der Speaker, die erzählen dann etwas. Und dann melden sich tatsächlich sehr, sehr viele potenzielle Kunden an, kommen da vorbei, weil die einfach dieses Wissen haben möchten, was wir dann teilen. Das führt auch dazu, dass wir dann bei gewissen Verbänden, die für uns sehr, sehr interessant sind, auch als Speaker eingeladen wurden und über den Verband an die wichtigsten Player, Meinungsmachern etc. Aus dem Markt auch angekommen sind. Ja, und einfach weil wir uns so früh auf ein bestimmtes Thema spezialisiert haben, da dann Thought Leader auch drin waren und sozusagen das Wissen auch frei weitergegeben haben.
Und das ist ja echt klug, ne? Weil man da, ich sag mal so, weil es natürlich naheliegend, weil dadurch, dass ihr in einem Bereich euch begeben habt, dass der ist jetzt noch nicht so durchdrungen und ist natürlich dann macht dann irgendwie Neugierde, wie funktioniert's? Also es braucht auch irgendwie Wissensweitergabe und dann das aber auch zu erkennen und das dann einfach zu machen, heißt ja auch nicht, dass das auch dann immer funktioniert, aber das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Und das dann eben als Mehrwert anzubieten, ist natürlich mega. Das heißt, da kamen auch sowohl die Fonds, ich sag mal, Mitarbeiter oder die Fondsgesellschaften, als auch die das dann beraten und die das vertreiben.
Genau. Und dann konnte man auch ein gewisses Matchmaking auf den Events schon machen und die untereinander vorstellen. Ja, auch wenn die sich nicht kannten, dass man sagt, hier, das ist ein Finanzberater, der ist super stark im Bereich Immobilien. Ja, und dann sucht man sich den Fonds, der gerade Immobilien hat, bringt die zusammen, können die sich mal austauschen, netzwerken. Und das gibt dann nochmal einen größeren Mehrwert auch für beide Seiten, weil die sagen, okay, da ist jemand, der kennt meine Vorlieben. Der ist ein führendes CRM, sagen wir mal, und weiß ganz genau, was mir wichtig ist und vernetzt mich auch mit den richtigen Personen.
Aber könnte man jetzt auch nicht in die Sorge haben, dass das an euch vorbeigeht? Oder geht das gar nicht, weil das, ich sag mal, von dem System her und von den Regularien her gar nicht möglich ist, dass sie ihr eigenes Ding machen?
Das ist möglich. Wir sind jetzt nicht ein einziger Player hier auf dem Markt, sondern es gibt natürlich auch Wettbewerbe, es gibt auch andere Möglichkeiten, das alles umzusetzen. Das ja. Das ist nicht ganz zu vermeiden, dass jemand dann am Ende sagt, machen es untereinander. Wir möchten aber jetzt nicht irgendwie sagen, hey, ich vernetze dich nur unter der Bedingung, dass du es mit uns machst. Das wäre nicht so ganz der Objektivität gerecht, die wir eigentlich bei diesen Events haben möchten, weil bei den Events ist auch Akquise quasi verboten. Also die Mitarbeiter von mir dürfen nicht aggressiv pitchen, sondern es geht wirklich um das Vernetzen. Es geht mehr um Education. Alles andere machen wir im Nachgang. Ja, alles andere, wenn wir dann das Event beendet haben, haben wir die Teilnehmerliste, dann können wir die in Ruhe angehen. Aber auf dem Event soll jeder möglichst in Ruhe gelassen werden und soll sein Education genießen.
Ah, cool.
Wenn dann jemand sagt, hey, ich habe mich trotzdem dafür entschieden, mit einem anderen Player zu arbeiten, fein, das ist vollkommen in Ordnung. Dann möchte ich einfach nur im Austausch mit ihm bleiben. Irgendwann ergibt sich die Möglichkeit vielleicht, dass er sagt, der andere Player hat jetzt irgendein Feature nicht oder irgendein Produkt nicht, was für mich interessant wäre. Es gibt aber auch manche Produkte, die haben eine Exklusivitätsvereinbarung mit uns. Das heißt, es gibt einige Fonds, die haben dann, sagen wir mal, ein Vertriebsrecht nur an uns abgegeben in Deutschland. Und dann gibt es diesen Fonds für x Jahre auch nur bei uns verfügbar.
Okay, cool. Ja, aber finde ich einen schönen Ansatz, weil also zwei Sachen. Einmal A, dieses Generöse zu sagen, hey, es beginnt ja oftmals mit dem Geben und Teilen dessen, was man weiß. Und letztendlich, wenn man ganz groß aller Perspektive macht, dann geht es ja auch darum, der Welt was Gutes zu bieten und letztendlich auch irgendwie, ihr habt irgendwie was Schönes irgendwie auf den Weg gebracht. Und dann dieses Matchmaking zu machen und die, die jetzt zu euch gehören und die vielleicht auch entsprechende Werte irgendwie teilen wie ihr, die kommen dann auch auf euch zu, ne? Also das finde ich einen schönen Ansatz. Und eben auch, dass du sagst, hey, ganz klar, bitte auf der Veranstaltung nicht, weil da geht es darum, Wissen zu vermitteln. Und dann dürfen die Menschen auch in Ruhe gelassen werden. Das finde ich natürlich auch ziemlich cool, dass man das
Ja,
jetzt,
richtig.
dass ihr das so, sag mal, pusht oder ebenso scharf haltet.
Ja, richtig. Die meisten denken immer, ja gut, wie viel Wissen kann es denn? Also wie viel Wissen kann es ja sein, was ich im Internet jetzt nicht finden kann? Also so viel Wissen kann ja nicht sein, dass Leute jetzt aus Hamburg, teilweise fliegen die aus London ein, wenn wir ein Event haben, um einfach zu sagen, ich möchte jetzt erfahren, was da gesagt wird. Es ist tatsächlich kein Wissen, was irgendwo geschrieben steht, sondern das ist einfach Marktkenntnis von uns. Die geben wir zwar raus, aber es ist jetzt kein, du kannst jetzt dir nicht einen Wikipedia-Eintrag oder so
Nachlesen.
rausholen. Das ist irgendwie sehr intransparent, der Finanzmarkt in Deutschland. Insbesondere die Verkettungen von den einzelnen Unternehmen und die Aufgaben der einzelnen Unternehmen untereinander. Und mein alter Chef bei meinem alten Arbeitgeber hat immer gesagt, in der Welt der Transparenz durch Google, damals gab es noch kein ChatGPT, aber heutzutage kann man auch jetzt die LLMs dazu zählen. In der Welt der Transparenz kannst du ja nicht mit einem Wissensvorsprung verkaufen. Kannst jetzt nicht sagen, okay, ich als Vertriebler habe jetzt mehr Wissen als du, lieber Kunde, deswegen sage ich dir jetzt, wo es lang geht. Das hat vielleicht früher mal geklappt, das klappt ja heute nicht mehr, weil der Kunde kann ja mit einem Prompt, kann er ja fast auf dem Wissensstand von dem Verkäufer sein. Das geht nicht mehr. Was er aber gesagt hat, ist, dass das heutige Verkaufen eher ist, dass der Verkäufer eine Hilfestellung bietet zu kaufen. Das heißt, der Kunde weiß schon ungefähr, er braucht eine Lösung, weil es gibt Challenges, aber er weiß gar nicht, wie kaufe ich das Produkt ein, was muss ich intern machen, welche Entscheidungsvorlagen brauche ich, weil er kauft es ja vielleicht einmal in sein Leben, diese Lösung ein. Ich verkaufe es ja einmal die Woche, ja, so gefühlt. Das heißt, ich habe ja viel mehr Erfahrung, wie ein Prozess auszusehen hat, damit wir intern keine Roadblocker haben. Das heißt, was wir jetzt auch gemacht haben, ist zum einen, wir sagen dem Kunden, du weißt, es gibt eine Herausforderung. Das und das und das wird auf dem Weg des Entscheidungsprozesses von dem Einkauf unserer Lösung noch passieren. Dafür brauchst du das und das und das, damit du vorbereitet bist. Intern brauchst du diese Person. Die werden wahrscheinlich diese Fragen stellen. Dafür hast du diese Vorlage jetzt. Das heißt, wir machen alles mundgerecht, wir bereiten alles vor, dass unser Champion wirklich, wenn er intern dann in die Entscheidungsgrundlage geht, sagt, okay, ich habe jetzt alles da. Egal welcher Ansprechpartner aus dem Hause was möchte, kann ich das direkt mir rausnehmen. Ja, und das kann man natürlich, haben wir noch nicht, aber wenn man jetzt eine Deal Room Software hat, kannst du das natürlich auch alles einbauen und auf entsprechende Ansprechpartner auch münzen.
Das heißt aber, ihr begleitet den Entscheidungsprozess, aber es könnte ja trotzdem noch sein, dass er dann irgendwie, also dass er abspringt in dem Sinne und etwas anderes entscheidet. Das heißt also, ihr gebt im Grunde bis zum Abschluss die Beratung in kleinsten Applikationen erstmal auch for free, oder?
Genau, also wir müssen mal gucken, über welchen Kunden wir reden. Der Fondsgeber, der zahlt immer, ja, also er zahlt dafür, dass dann der Fondsabnehmer, also der Berater oder Vermögensverwalter oder die Bank, dass die kostenlos dann am Ende diese Produkte an den Endinvestoren bringen.
Okay.
Ja, weil die kriegen ja sogar noch eine Provision dafür.
Ja,
Ja,
ja, ja.
also die verdienen ja noch mal Geld, anstatt was zu bezahlen durch die Lösung.
Und die Berater ja dann letztendlich auch.
Genau. Also die Berater, die kriegen ja eine Provision, indem die das Produkt platzieren. Und der Fonds, der zahlt die Provision aus. Über uns wird die dann weitergeleitet an die Endberater.
Und in all dem ja doch bestimmt auch großen Learning-Prozess, den ihr so gemacht habt, hast du da ein schönes Fuck-up, wie es so schön heißt, oder ein Vertriebshack?
Ja, also Fuck-up gibt es tatsächlich einen, das hat zu einem großen Learning geführt. Also ich habe zwei Fuck-ups tatsächlich, die ich spannend finde und erwähnenswert sind. Also eines ist, dass ich einen Champion hatte, der die Lösung einkaufen wollte. Das war
Warte mal, und Champion nennst du?
Champion ist mein interner Befürworter. Also auf der Kundenseite jemand, der sagt, ich möchte die Lösung unbedingt haben, ich habe einen großen Mehrwert dadurch. Ich bin aber nicht unbedingt der, der am Ende auch die letzte Unterschrift leistet.
Das heißt, einer aus dem Bankensektor, der das beraten möchte, der sozusagen mit diesem Produkt in die Beratung gehen möchte, an
Genau
irgendwann, ne?
richtig,
Genau, das ist
genau
dein
richtig.
Champion, got
Das
it?
ist mein Champion so. Er hat gesagt, das ist eine super Lösung, will ich haben, damit könnte ich meine Investoren super glücklich machen. Und wir haben alles getan, um alles aufzubereiten, vorzubereiten. Ich hatte mich super über das Unternehmen informiert und ich wusste, wer der Geschäftsführer ist, wer dann am Ende die Unterschrift setzt, wer mein Champion ist, was für einen Mehrwert, habe alles vorbereitet, alles war super. So, der Prozess ging etwas, ja, weil es war keine Bank, aber war auch kleines Beratungsunternehmen, sondern mittelgroßes. Und wir haben alles aufbereitet, die Demos gehabt, etc., noch ein kleines RFP. Und wir sind dann weiter und dann hat er gesagt, okay, jetzt müssen wir nur noch mit dem Geschäftsführer die letzten Schritte machen. Den Geschäftsführer kannte ich auch schon, hatte ich auch schon ein paar Gespräche gehabt und dann war nur noch die Entscheidungsrunde. Und als ich dachte, wir sind jetzt nur noch in der Unterschriftsphase, hat der Geschäftsführer auf einmal gesagt, dass er die Gesellschafter fragen muss. Und das war für mich etwas, wo ich dachte, ich habe alles vorbereitet, ich habe aber vergessen, dass der Geschäftsführer am Ende noch eine Instanz hinter sich haben wird, weil das kennst du eigentlich von, ja, wenn du jetzt in der Bank bist, die werden jetzt nicht sagen, wir fragen die Gesellschafter. Und wenn du bei einem kleineren Unternehmen bist, dann ist meistens der Geschäftsführer auch der Gesellschafter. Ich war aber gerade in diesem Sweet Spot oder in diesem Mittelstand, wo es einen Geschäftsführer gibt und die Gesellschafter nochmal eine ganz andere Stellung einnehmen. Das habe ich verpennt in der Vorbereitung. So, und dann hat er gesagt, ich muss die Gesellschafter fragen. Und da depperte es mir, als wir dann den Termin beendet haben, und das war schon ein Prozess, der ging schon 8 Monate oder so, habe ich mich dann erstmal schlau gemacht, wer sind denn überhaupt die Gesellschafter? Und als ich das gesehen habe, dann wusste ich, aus dem Deal wird nichts, weil die Gesellschafter waren investiert bei einem Wettbewerbsunternehmen ebenfalls, ja. Und dann wusste ich ja, okay, wenn er jetzt bei den Gesellschaftern das pitcht, die werden sagen, ich kenne das eigentlich, weil ich bin selber investiert. Und so ist es dann am Ende auch gekommen, weil die Gesellschafter haben natürlich geblockt und haben gesagt, wenn du so eine Lösung willst, hättest du mir vorher sagen müssen, wir sind nämlich bei so einer Lösung investiert und wir nehmen lieber die, als die, die du jetzt da im Pitch hast. Und das führt dann natürlich dazu, dass der Deal weg war. Und ja, das passiert mir nicht mehr. Aber ich hatte einfach beim Mittelstand vergessen, dass Geschäftsführer nicht die letzte Instanz ist. Es ist so häufig der Fall, dass dann immer die Gesellschafter nochmal absegeln müssen. Ja.
Na, spannend.
Das führte natürlich dann so ein bisschen zu dem Vertriebshack, was ich habe. Ich habe so eine Eigenschaft bei mir oder antrainiert oder die ist grundsätzlich da. Ich habe ein sehr, sehr gutes Gedächtnis, wenn es um Sales geht. Außerhalb Sales irgendwie gar nicht mehr. Ich vergesse immer alles. Zu Hause, meine Frau sagt, du erinnerst dich an, ich muss ja alles tausendmal sagen. Aber wenn ich mit einem Kunden spreche, dann erinnere ich mich noch quasi ein halbes Jahr, ein Jahr später noch an den Gesprächsinhalt
Cool.
übermäßig. Ja? Also ich kann dann, in meiner Arbeit nenne ich mich auch laufendes CRM. Ich habe ein sehr, sehr gutes Namensgedächtnis und kann das sehr gut mit den Inhalten auch verknüpfen, die ich mal mit Menschen besprochen habe. Es führt dann dazu, wenn ich dann auf Events bin, wo dann sehr viele Leute immer rumtummeln, dass ich sehr schnell an Gespräche anknüpfen kann, die wir vor einem Jahr vielleicht geführt haben,
Ja,
ohne
mega.
halt immer mein Handy rauszuzücken und zu gucken, wer war das nochmal, welche Position hat er nochmal oder ähnliches. LinkedIn hilft mir da natürlich enorm, weil ich die Person immer wieder sehe und das Gesicht immer wieder sehe mit dem Namen. Das hilft mir, wenn ich also durch meine Timeline gehe. Das hilft mir dann immer zu sehen, okay, das Gesicht, der Name, das Gesicht, der Name. Und es wird dann manchmal aber sogar spooky, dass Menschen, die ich über LinkedIn nur in Feeds gesehen habe, weil irgendjemand anderes bei denen kommentiert hat, dass ich einfach total viel über die weiß. Und dann trifft man sich auf einem Event, dann sage ich, ja, du heißt so, du machst das. Da sagt er, wir haben uns noch nie gesehen, wieso weißt du das alles? Ich sage, ich habe es einfach gesehen. Also ich will es gar nicht so hoch wie so ein Mike Ross darstellen lassen, aber es ist grundsätzlich, hilft mir das enorm im Sales,
Voll.
auch dieses proaktive Interesse auch zu haben, so was macht diese Person, was hat die gemacht und was sind die Gespräche, das hilft mir schon.
Ja, großartig, dass
Aber
du das hast.
auf der anderen Seite bin ich bei anderen Themen super vergesslich. Ich habe zum Beispiel mal bei einer Vertriebsfirma begonnen im Außendienst. Und das war nach langem mein erster Vertriebsjob, weil ich war sehr lange im Backoffice einer Bank. Und ich war super aufgeregt und ich hatte mein Onboarding. Ich habe mein Auto bekommen. Und dann haben die gesagt, zum Onboarding bitte nach Nürnberg fahren. zum Mentor, der dich onboarden wird. Und ich habe irgendwie eine falsche Adresse. Ich glaube, ich habe Nürburgring aus Versehen eingegeben in meinen Navi. Und ich bin von Köln einfach Richtung Stuttgart gefahren. Also runter südlich, anstatt Richtung Osten und dann südlich Richtung Bayern. Und das habe ich nicht gemerkt, weil ich bin auch orientierungslos. Ich bin einfach gefahren. Ich fahre immer blind meinem Navi hinterher. So, und irgendwann ruft mich mein Mentor an und sagt, ja, wann bist du hier? Wir haben einen Termin um 10. Ich sage, ja, passt. Mein Navi sagt 8:30 Uhr. Er sagt, hä, wie kannst du denn so schnell aus Köln da sein? Ich sage, keine Ahnung, ich bin einfach schnell. Der meint, ja, okay, alles klar. Und irgendwann merke ich, ich näher mich immer mehr Baden-Württemberg, aber nicht Bayern. Und dann dachte ich mir, irgendwas stimmt hier nicht. Und dann habe ich gecheckt und falsche Adresse und ich habe super Panik bekommen, Schweißausbruch und so weiter. Ich dachte mir, scheiße. Die erste Woche und dann passiert mir sowas. Und da habe ich meinen Chef angerufen und er sagt, ja, bist du vollkommen bescheuert? Du hast das Onboarding und da ist ein Kundentermin und da musst du dabei sein. Und schaffst du das denn noch? Ich sage, ich schaffe das nicht zum Termin, ich schaffe das erst zur Mittagspause. Dann sagt er, okay. Dann sagt er, dann fahr dahin. Ich umgedreht, bin dann in diese Richtung gefahren und dann ist mein Tank leer. Ja, dann ist mein Tank leer, dann rufe ich meinen Chef an. Ich sage, ja, ich habe ja das Auto jetzt frisch und ich habe meine Tankkarte vergessen. Er sagt, das ist doch jetzt nicht dein Ernst, du bist doch vollkommen bist gegen die Wand gefahren. Also, ja, kannst du, dann streck das Geld vor, dann erstatten wir dir das. Ne?
Hat man nicht vergessen.
Dann habe ich mein Portemonnaie vergessen. Dann habe ich nochmal geguckt. Ich sage, ich habe noch ein Ding, ich habe mein Portemonnaie. Er sagt, du bist nicht beim Kunden, du hast keine Tankkarte und du hast kein Geld. Was soll ich jetzt mit dir machen? Und dein Auto bleibt gleich stehen. Ich sage, ja. Dann sagt er, okay, ich regel das. Dann hat er aufgelegt, dann hat er einen anderen Vertriebsleiter aus dem Gebiet Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg beauftragt. Da gab es einen Außendienstmitarbeiter, der extra zu mir gekommen ist, mit seiner Tankkarte mein Auto aufgetankt hat, damit ich weiterfahren konnte. Das alles in der ersten Woche im Onboarding. Das war zum Beispiel, manchmal bin ich halt so vergesslich dann, ja. Das ist dann so die Antwort.
Du bist aber noch, hast noch ein bisschen bleiben können, oder?
Ich war 3 Jahre dann da, ja. Aber
Ja, Hammer.
das war auch eine Fuck-up-Story, ja. Aber
Ja, und vergisst du dein Portemonnaie ab und zu noch, oder?
immer noch, ja. Immer noch.
Ehrlich?
Ich habe jetzt tatsächlich, also Apple Pay ist so mein Retter.
Ja,
Also jetzt hast
allerdings,
du
ja.
dann die Karten auf dem Handy, das gab es damals alles nicht, ja.
Ja.
Und da warst du ja super abhängig von physischen Karten und so. Oh, das
Krass.
bei mir, das ist nichts. Ich vergesse sowas so oft. Ich habe mein Handy, ich habe meinen Schlüssel, das war's. Sonst an alles andere denke ich nicht.
Ja, ich kenne das von meinem Vater, der hatte früher meinen Schlüssel vergessen und dann musste meine Mutter immer, musste immer suchen für ihn.
Ja, das passiert mir auch ständig sowas, ja.
Ja, witzig, witzig, witzig. Aber schön, also es entstehen Bilder im Kopf. Aber es ist natürlich mega, diese Gabe des sich merken könntest, weil das ist natürlich gerade auch in deiner Branche einfach cool, ne? Du musst wahrscheinlich nur ab und zu aufpassen, dass es nicht zu spooky wird, weil sonst denkt man, okay, was ist mit dem los? Der stalkt mich hier seit 2 Jahren. Das ist mir unangenehm, das will ich nicht.
Ja, richtig. Das ist das
Ja.
Ding, ja.
Ja, du hast ja auch ein schönes, ich habe es ja gerade hier in greifbarer Nähe, mit lieben Leuten aus dem Vertriebsmanager-Verband ein Buch
Ja.
geschrieben. Jetzt sieht man das wahrscheinlich andersrum, als es eigentlich ist. Oh, guck mal, ich habe mich passend heute angezogen. Im
Ja,
Orangen zum
extra die
Orangen.
gleiche Farbe, ja.
Genau, der
Mit die
Wandel im
Anni-Freunde.
Vertrieb. Genau. Anni und Christina waren sozusagen Initiatorinnen vom Bundesverband der Vertriebsmanager und haben ganz viele tolle, inspirierende Leute mit integriert. Und dein Part war Führung statt Kontrollieren, wenn ich das richtig hier aufgeschrieben habe. Und das hat mich auch sehr berührt, weil du da schon ja einfach mit einem großen Bewusstsein irgendwie eigentlich deine Geschichten geteilt hast und gerade, und das passt natürlich auch wieder absolut für deinen Sektor, muss man auch ganz klar sagen. Aber dennoch finde ich das ja einfach, also es entspricht so meinen Werten, so dass ich da mich auch sehr abgeholt gefühlt habe, dass es einfach wirklich um den Menschen geht, weil wir in der Individualität, in der wir unterwegs sind, ja, wir wollen ja am Ende des Tages wollen wir alle gehört werden. Und wir wollen alle, dass wir irgendwie, dass unsere Situation berücksichtigt wird und unsere Stärken und unsere Potenziale halt auch einfach gut eingesetzt sind oder aber eben weiterentwickelt werden, damit wir, aber kurzum ist es einfach die Tatsache, jemandem zuhören und wirklich zu sehen, wer er ist und das auf Basis dessen irgendwie weiterzuentwickeln. Und das ist eigentlich ja klar, aber wird so wenig umgesetzt. Und deswegen fand ich es sehr schön, auch deinen Bereich zu lesen. Und da habe ich mich dann aber auch gefragt, hast du das mitbekommen, einfach so, dass dir das bewusst war? Oder gab es auch bei dir eine Transformation, die stattgefunden hat, von der du vielleicht erzählen magst? Weil ich finde,
Ja.
und dann höre ich auch gleich auf, aber ich finde es halt total spannend, dass wenn man erkennt, wie wichtig das ist und man hat es nicht von vornherein, sich dann darauf einzustellen, ist ja eine große Kunst, ne? Dann auf einmal zu sagen, okay, ich muss eigentlich mehr nach den Menschen sehen, wenn ich das nicht von zu Hause aus schon mitbringe.
Ja. Also für die Zuhörer, also das ganze Thema, was wir hatten oder worum es bei mir im Kapitel ging, ist halt, wie verändert sich Leadership durch KI auch oder in der Zukunft und auch angepasst auf die aktuelle Gen Z, Gen Alpha Geschichte, weil ja oft in der Presse auch mitgeteilt wird, die werden ganz anders und arbeitsfaul und so weiter, was ich gar nicht untermauern kann oder unterschreiben kann. Im Gegenteil sogar, dass ich teilweise finde, die machen mehr als nötig oder versuchen sogar wirklich Power zu machen, aber nur, wenn eine gewisse Identifizierung hinter dem Job auch dasteht. Das ist auch Teil des Kapitels. Was bei mir war das immer so, man kennt das ja auch aus der eigenen Kindheit. Also manche sind so, die ahmen auch die schlechten Eigenschaften der Eltern nach, manche sehen die schlechten Eigenschaften der Eltern und versuchen genau gegenteilig zu sein. Also das ist. Man muss manchmal Sachen einfach sehen, um zu sagen, ich mach's anders, oder manche machen es einfach blind nach. Also manche haben einfach die schlechten Eigenschaften auch der Eltern. Und ich hatte zum Glück bei verschiedenen Arbeitgebern beides gesehen. Also zum einen habe ich die schlechten Eigenschaften einer Führungskraft gesehen, also starke Zahlenkontrolle, null Empathie, Zahlendruck ohne Ende und alles wurde auf Zahlen minimalisiert und allem drum und dran. Und ich habe aber auch die empathische Führungskraft erlebt, die gesagt hat, hey, wir machen mindestens einmal die Woche ein One-on-One. Da geht es nur um dich. Du bestimmst die Themen. Du sagst mir dein Wohlbefinden. Du sagst, was ich besser machen kann. Also quasi war das eine Führungskraft, die mir gesagt hat, einmal die Woche eine halbe Stunde kannst du mich kritisieren ohne Ende. Also nach dem Motto, weil da willst du einfach nur dein Frust loswerden. Und ich versuche, daran besser zu werden. Also das war dann komplett was anderes, als ich so vorher gesehen hatte. Und beide Welten, die ich gesehen habe, habe dann überlegt, okay, was ist überhaupt der beste Weg oder wie kann in Zukunft sich das so verändern, insbesondere weil der Anspruch der neuen Generation auch anders ist. Und da ging es dann auch einher mit, was kann überhaupt KI für mich covern? Also meiner Meinung nach, alles, was Zahlenanalysen sind, das kannst du heutzutage sehr, sehr gut mit LLMs schon machen. Also wenn ich jetzt mein CRM-System mit dem LLM verknüpfe, ob es Pipelines, Forecasts, Maßnahmen etc. sind, das spuckt mir jetzt ein LLM genauso schnell aus wie jetzt eine Führungskraft, die für mich jetzt ein Fishbone-Model oder so baut. Das kriegt eine LLM auch hin. Aber die Hintergründe zu verstehen, warum vielleicht ein Mitarbeiter nicht performt, wieso er vielleicht von einem High Performer in das Mittelsegment rutscht oder zum Low Performer wird im Bereich der Umsätze. Das ist etwas, das wird das LLM nicht verstehen. Das LLM wird vielleicht sagen, ja, er macht weniger Anrufe oder er ist weniger auf der Straße im Außendienst. Aber das ist ja nicht die Ursache. Die Ursache, die muss dann immer noch der Mensch rausfinden. Und das ist etwas, eine Fähigkeit, die wird immer wichtiger, meiner Meinung nach, in Zukunft für Leadership. Und die Personen, die es heute zum Beispiel nicht haben und heute sich nur auf Zahlen stützen als Vertriebsführungskräfte, die werden es meiner Meinung nach in Zukunft auch schwer haben, mit den LLMs noch mehr Macht und Dominanz in den Alltag gewinnen. Das heißt, ich sage ganz klar, wenn man weiterhin eine Sales-Führungskraft bleiben möchte, ist es super wichtig, diese Ursachen rauszufinden. durch Fragestellung, durch Zeit nehmen, durch Befassen mit dem einzelnen Mitarbeiter. Klar, jetzt werden manche sagen, ich habe 500 Mitarbeiter im Sales, ich kann das nicht. Ja, aber dafür gibt es dann die Hierarchien drunter. Also man sollte quasi, ich finde persönlich, zwischen 5 und 8 Direct Reports, das ist schon Maximum, was eine gute Führungskraft stemmen kann. Ich weiß aber, dass in der Realität das anders ist und auch die Kosten nicht da sind, um jetzt so viele Führungskräfte einzustellen, dass man alle Sales-Leute auf 5 bis 8 aufteilt. Das ist mir klar. Aber das ist sozusagen das, wo ich sage, da kann man das in einem optimalen Maße ausführen. Wenn es dann mehr Mitarbeiter sind, dann geht es vielleicht nicht im optimalen Maße, aber das geht schon dann in eine gewisse Richtung. Und ja, und das habe ich alles in dem Buch beschrieben. Und dann gehe ich auch darauf ein, woran ich festmache, dass Gen Z zum Beispiel gar nicht faul ist, weil wenn wir uns mal jetzt Friday for Future oder sowas anschauen, das haben die meisten ja on top zur Schule oder on top zur Arbeit nochmal gemacht, weil einfach das Glauben, die Identifizierung zum Thema, wir müssen den Klimawandel stoppen, da war. Und dafür haben die auch keine Bezahlung bekommen. Das heißt, die jüngeren Menschen, die sind bereit, aktuell sehr viel zu bewegen, wenn eine Identifizierung da ist. Und wir sehen über Social Media entstehen auch sehr viele Trends, wo Menschen einfach bereit sind, mehr zu leisten für einen höheren Zweck. Leider ist es oft nicht die Arbeit, das verstehe ich. Aber wenn die Arbeit es schafft, eine gewisse Identifizierung auch mit dem Arbeitnehmer zu kreieren, dann bin ich davon überzeugt, dass jüngere Arbeitnehmer auch bereit sind, Überstunden zu machen, mehr zu leisten, etc. etc. Und das sehen wir auch bei uns im Startup, wenn wir dann ganz klar sagen, was wir vorhaben, was das für ein Projekt ist, dass es vielleicht ein Charity-Projekt ist, dass es vielleicht einen guten Zweck ist, was wir jetzt finanzieren oder ein Fonds, den wir dann haben, den wir live. Dann ist es auch so, dass es manchmal dann so ist, dass Leute sehr, sehr gerne auch mal mehr machen. Ja, und deswegen kann ich diese Aussagen in der Presse nicht untermauern, wenn es heißt, die Jüngeren wären faul.
Ich glaube, die Psychologie funktioniert ja so. Hast du ein Thema für dich entdeckt, wofür du brennst, ist es ja unabhängig von welcher Generation du setzt dich dafür ein.
Genau.
Also so einfach ist es ja eigentlich. Nur vergessen wir, glaube ich, von Generation zu Generation, dass das Feuerfangen nicht immer dieselben Themen sind.
Das ist es, ja, die Themen verändern sich, genau.
Genau.
Prioritäten verändern sich auch, ja.
Und dann bedeutet es irgendwie Beweglichkeit, also mentale Beweglichkeit, ich sag mal von Älteren, sich auf die Motivationsthemen der Jüngeren irgendwie einzulassen. Das ist, glaube ich, so das, was ich so sehe. Und das ist dann einfach auch letztendlich ein Thema generationsübergreifend am Ende des Tages. Wofür schlägt mein Herz höher? So einfach es klingt. Und wenn ich es selber, aber und ich glaube, die Kunst ist es auch im Leben, sofern ich denn will, mich auch auf diese Reise zu begeben, das wissen zu wollen, weil ich daran irgendwie den Sinn sehe, dass es für mich mehr Lebensqualität bedeutet.
Ja, ich.
Na, und ja, spannend. Ja,
Das war ja
cool.
früher im Sales hast du ja Leute teilweise akquiriert, indem du hohe Provisionen oder einen schicken Firmenwagen angeboten hast. Heute sind das nicht mehr die Gründe, warum ein guter Sales den Job wechselt.
Ja. Suraj, ich merke, die Zeit läuft so schnell bei dir. Hast du an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät oder wie heißt das? Ich könnte noch sehr viel mehr mich mit dir austauschen, weil es sehr spannend ist. Vielen, vielen Dank für
Danke
all die
dir.
Inspiration. Ich wünsche euch weiterhin gutes Gelingen. Aber ich glaube, siehst du, jetzt haben wir gar nicht über eure Kundentransformation gesprochen, die auch so spannend ist. Es hätte noch so viel. Ich glaube, wir brauchen noch mal eine Folge 2 oder so. Weil das ist ja auch noch mal ein sehr spannendes Thema. Aber egal, wir haben schon sehr viel schöne, tolle Dinge erfahren. Vielen, vielen Dank dafür. Das war mir eine große Freude.
Danke, dass ich dabei sein durfte.
Gerne, gerne. Und ich freue mich, weiter mit dir im Austausch zu sein. Und wer weiß, wie sich unsere Wege noch kreuzen. Auf jeden Fall schon mal an dieser Stelle auch noch mal ein Dankeschön an den VMK, also den Vertriebsmanagerverband. Durch den Kongress haben wir ja uns kennengelernt Anfang Juni und das ist immer ein großes Event, was dann doch auch für Netzwerk sorgt. Und insofern an dieser Stelle nochmal toll, dass das stattgefunden hat und dass wir uns da so begegnen konnten.
Absolut, ja. Danke an Christina und Anni.
Genau. Und alle, die daran mitgewirkt haben.
Genau.
Sehr schön. Dann lass dir gut gehen, eine schöne Woche und bis ganz bald.
Danke, gleichfalls, bis bald.
Ciao.
Ciao.